Und letzten Sonntag gab es auch so einen Sonntag, der einem Thema gewidmet war, nämlich der Sonntag der verfolgten Christen. Und ich versuche jetzt, das ein bisschen zu verbinden, denn wir werden auch heute noch etwas von den verfolgten Christen hören und von den bedrängten Christen leider auch inzwischen in unserem Land. Davon werden wir hören. Und ich habe dann zunächst gedacht, boah, das sind wirklich völlig unterschiedliche Themen. Wie kriegst du das zusammen? Ich glaube, es gibt eine Brücke dazwischen beiden, oder vielleicht sind sie auch gar nicht so weit auseinander, diese beiden Themen. Und ich möchte predigen über die Auferweckung des Lazarus, das siebte Wunder im Johannesevangelium, was auch als Zeichen bezeichnet wird. Ihr erinnert euch, über andere habe ich schon gepredigt, das mit dem Wein und dem Wasser und dem Brot und der Heilung. Und bei Johannes ist es immer nicht nur das Wunder an sich, sondern das, was dahinter steckt, darunter steckt und die tiefere Bedeutung. Und es ist auch immer ein Zeichen der Göttlichkeit Jesu, ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes. Die Menschen sollen wissen, dass Gott am Werk ist. Und zum anderen möchte ich anknüpfen an dem Gottesdienst, den wir vor zwei Wochen hatten mit Jeff und Annette Hammond aus Australien bzw. Indonesien, jetzt Jakarta. Und jene, finde ich, die nicht da waren, Christen, die nicht nur christliche Theologie studiert haben, sondern dann noch sich aufgemacht haben in Jemen, ausgerechnet im Jemen, islamische Theologie zu studieren. Warum? Um den in Indonesien verfolgten Christen eine Alternative zu geben, statt sich mit Gewalt zu wehren, eine Alternative, nämlich mit göttlichen Mitteln, mit anderen Mitteln. Wer nicht da war in dem Gottesdienst, hört es euch unbedingt an. Das Interview und auch die Predigt ist im Internet drin. Ihr könnt es anhören. Und sie haben uns ja erzählt von krassester Gewalt. Sie haben auf der einen Seite gesagt, Indonesien ist auf der einen Seite ein freies Land. Sie haben eine Gemeinde mit 20.000 Leuten und feiern jeden Sonntag 120 Gottesdienste, weil sie nicht so große Räumlichkeiten haben. Logisch für 20.000 Leute. Sie können ja nicht immer das Stadion mieten. Aber auf der anderen Seite gibt es eben viele Dörfer, die einfach niedergemacht wurden. Christliche Dörfer und wo die Christen in Angst und Schrecken leben und dann auch versucht waren, sich mit Gewalt zu wehren, und sie haben dann sich sehr mit dem Islam beschäftigt und versuchen jetzt einfach da anders, einfach auch mit großer Sachkompetenz damit umzugehen und so den Menschen zu helfen. Und ich hatte der Annette eine Frage gestellt. Ich hatte ihr gesagt, Annette, hattest du keine Angst, als ihr in den Jemen gegangen seid? Wer die Nachrichten immer verfolgt, weiß, dass in Jemen alles Mögliche passiert und dass da wirklich Christenverfolgung ist. Und genau in dem Zeitpunkt, als sie da waren, war auch eine deutsche Familie im Jemen, die entführt wurde. Und die Eltern ermordet und die Kinder, ein Kind hat man dann wieder irgendwo nach Jahren aufspüren können, konnte dann nur Arabisch, ist inzwischen in Deutschland, und ein anderes Kind. Zwei, ja, und ein anderes Kind hat man nicht gefunden. Ja, also dass sowas passiert im Jemen. Und ich habe Annette gefragt, hast du denn keine Angst gehabt, als ihr da hingegangen seid? Und ich meine, die haben auch eine Familie, haben auch Kinder, und dann, das war mir sehr eindrücklich. Ich weiß nicht, ob es gemerkt hat, sie strahlte und sagte, wenn Gott ruft, habe ich keine Angst. Ich weiß nicht, ob ihr es auch wahrgenommen habt, ihr Strahlen auf dem Gesicht. Und ich dachte, okay, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt, ich jedenfalls. Warum kann man, wie ist es möglich, so angstfrei in ein Land zu gehen, wo definitiv Christen verfolgt und ermordet werden? Wie ist es möglich, solche Dienste zu tun? Sie tun ja auch noch andere risikohafte Dienste. Dies zu tun und keine Angst zu haben. Und sie haben beide gesagt, ja, wenn wir sterben, wissen wir doch, wo wir hingehen. Wir haben keine Angst vor dem Tod. Und deshalb können wir auch gehen. Und ich lese den Abschnitt vom Lazarus in Ausschnitten. Das ist Johannes 11 und ich lese aber nicht, es ist ein langer Text. Ich lese auch einen langen Text vor, aber ich lasse trotzdem zwischendurch immer wieder was aus. Wenn jemand mitliest, dann wird er merken, dass ich immer wieder was überschlage. Johannes 11. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seiner Schwester Maria und Martha in Bethanien. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus davon hörte, sagte er: Lazarus Krankheit wird nicht zum Tod führen, sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und er fuhr fort: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Die Jünger meinten: Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund. Sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus sprach aber davon, dass Lazarus gestorben war. Da sagte er ihnen offen: Lazarus ist tot. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, um was du ihn auch bittest. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat, und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Damit verließ sie ihn und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria zur Seite und sagte ihr: Der Meister ist hier und will dich sehen. Als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgten sie ihr, weil sie vermuteten, dass sie zu Lazarus' Grab gehen wollten, um zu weinen. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sahen, die mit ihr trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten: Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten: Seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch: Dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Wieso konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein weg, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein: Herr, inzwischen wird der Geruch schrecklich sein, denn er ist schon 4 Tage tot. Jesus erwiderte: Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Geschehens geworden waren, glaubten nun an Jesus. Ich habe im Laufe der Predigtvorbereitung habe ich gedacht, da könnte man eine ganze Woche drüber predigen. Deshalb nur ein paar wenige Aspekte, vier kleine Aspekte dazu. Erstens, manchmal kommt die Hilfe Gottes nicht so, wie wir sie uns gewünscht haben. Martha und Maria rufen nach Hilfe, rufen Jesus um Hilfe und er kommt nicht. Das war wirklich schlimm für sie, weil sie wussten ja, dass er so viele Menschen geheilt hatte. Sie wussten, dass er helfen konnte und er tut es nicht. Und ihr Bruder stirbt. Sie müssen ihn begraben und sie sind enttäuscht, dass er nicht gekommen ist. Zwar glauben sie an die Auferweckung der Toten am jüngsten Tag, aber das ist noch lange hin. Jetzt haben sie ihren Bruder verloren. Und ich dachte, ja, wir erleben es ja auch oft, dass wir beten und es wird nicht so erhört, wie wir gedacht haben. Nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Wir glauben daran, dass Gott unsere Gebete erhört, aber es ist nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Wir haben vorhin eine super Story gehört, prompte Erhörung in einer Woche, klasse, toll, aber wir haben auch schon Dinge gebetet, wo wir dachten, das ist doch wichtig und das ist gut und es ist nicht so geschehen. Hier auch, er kommt nicht. Es geschieht nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Zweitens, Krankheit zur Verherrlichung Gottes? Fragezeichen. Dass Jesus nicht kommt, hat einen Grund. Die Krankheit soll der Verherrlichung Gottes dienen, das sagt er. Harter Tobak, finde ich. Eine Krankheit zur Verherrlichung Gottes. Gut, wir wissen heute, dass er dann Lazarus auferweckt hat. Aber das wussten sie damals nicht. Erstmal war er weiterhin krank. Erstmal hat er gelitten. Erstmal ist er gestorben. Erstmal haben Maria und Martha ihren Bruder verloren. Erstmal mussten sie ihn beerdigen. Erstmal sind sie in tiefe Trauer gefallen. Und das alles hat Jesus ihnen zugemutet. Tatsächlich wollte er Lazarus auferwecken und nicht heilen. Und natürlich ist die Auferweckung eines Toten ein krasseres Wunder als eine Heilung. Aber das wussten sie vorher nicht. Da kommt mir die Frage, kann etwas Schlimmes der Verherrlichung Gottes dienen? Kann etwas Schlimmes dem dienen, dass wir dem lebendigen Gott begegnen? Kann etwas Schlimmes dem dienen, dass wir die Größe Gottes erkennen? Kann eine Nichtheilung der Verherrlichung Gottes dienen? Vielleicht auch, wenn dann keine Auferweckung geschieht, sondern wenn der Mensch weiterhin leidet oder stirbt? Ja, ich glaube schon, es kommt darauf an, wie wir damit umgehen, mit unseren nicht erfüllten Wünschen. Und mir fällt dann immer wieder die Joni ein, Joni Eriksson Tada, seit dem 17. Lebensjahr vom Hals an gelähmt und verkündet auf der ganzen Welt die Liebe Gottes. Sie hat gebetet um Heilung. Und sie hat Menschen gehabt, die für sie um Heilung gebetet haben. Und es ist nicht geschehen. Es gibt so einen Film, den habe ich immer meinen Konfirmanden gezeigt, wo diese ganze Story erzählt wird, ist jetzt schon lange her. Die ist älter als ich, also es ist wirklich lange her. Und sie war 17, seitdem sie in den Rollstuhl kam. durch einen Badeunfall, wo sie sich das Genick gebrochen hat. Aber sie erzählt der ganzen Welt von der Liebe Gottes. Und Gott wird durch sie verherrlicht. Es gibt viele Menschen, die durch sie Gott kennengelernt haben. Oder eine neuere Geschichte, Nick Vujicic, wenn ihr den googelt, der Mann ohne Arme und Beine, geboren ohne Arme und Beine, der auf der ganzen Welt Menschen ermutigt, der in Schulen geht und von der Liebe Gottes predigt. Und der sagt, wenn an dir kein Wunder geschieht, dann sei du selbst das Wunder. Und das lebt er. Und es ist so unglaublich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe gerade gedacht, ach, hättest du das mal hier an die Wand gebeamt, dann hätte all das sehen können. Es ist so unglaublich, dieser Mann, wie fröhlich er ist. Und was er dann auch alles tut, trotz seiner Behinderung, dass er noch surft. Und dann hat er geheiratet und hat jetzt Kinder. Und alles dies, obwohl er selbst so behindert ist. Beide können das nur, weil Gott in ihnen lebt und sie mit unendlicher Kraft ausstattet. Oder wir erinnern uns an vor 2 Wochen diesen Chan, der im Gefängnis war in Indonesien und wartete 10 Jahre auf seine Todesstrafe, auf seine Hinrichtung. Und der zum Glauben kam und durch den so viele Menschen zum Glauben kamen. Und der sich dann verwandelt hat von dem kriminellen Drogendealer in einen Gefängnispastor letztlich. Und Jeff hat uns ja erzählt, wie das dann war bei seiner Hinrichtung, wo ja tatsächlich Zeugen dabei sein konnten. Jeder durfte ja so einen Geistlichen mitnehmen und dann war eben ein Freund von Jeff dabei. Und wie sie dann für das Wachpersonal gebetet haben und denen vergeben haben, die sie dann erschießen werden und ihnen ins Angesicht geschaut haben und eben nicht ein Tuch haben wollten über ihr Gesicht. Und trotzdem, es wäre natürlich auch schön gewesen, er hätte noch weiter wirken können. Und die ganze Welt hat sich eingesetzt, dass er freikommt, hat an die Regierung geschrieben, lasst ihn doch frei, der hat sich verändert. Bringt ihn nicht um. Und sie haben es trotzdem getan. Und doch diente sein Leben und sein Sterben der Verherrlichung Gottes, obwohl es nicht so geschah, wie wir alle uns das gewünscht haben. Wir haben auch hier in Aachen im Pastorengebet, als er noch lebte, dafür gebetet, dass er freikommt. Er kam nicht frei und sein Tod hat der Verherrlichung Gottes gedient. Dritter Punkt. Zorn und Schmerz über das Leiden und den Tod. Als Jesus die weinenden Leute sieht, erfüllt ihn das mit Zorn und Schmerz. Warum? Ich glaube, er ist zornig darüber, dass der Tod trotzdem noch seine Macht hat. Und es hat ihn geschmerzt, dass das sein musste. Dass sein Freund so leiden musste und sterben musste. Jetzt, das ist natürlich Fantasie, das steht da nicht. Aber ich hatte den Gedanken, vielleicht wäre Jesus selber ja gerne früher gekommen und hätte Lazarus dieses Leiden erspart, aber sein Vater hat ihm gesagt, nein, warte, ich will ein größeres Wunder tun. Und dann hat er gewartet. In unserer Welt gibt es noch so viel Böses. Damals und heute. Und Jesus leidet an dem Bösen in dieser Welt, genauso wie wir. Und auch wenn so viele Menschen durch Joni, Nick und Chan Gott kennengelernt haben, ist Jonis Alltag mühevoll. Wer seine Tagebücher liest, auch fürchterlich, wie sie auf Hilfe angewiesen ist, die kann gar nichts selber, überhaupt nichts. Die muss gewendet werden in der Nacht, damit sie sich nicht auflegt. Und das ist ja ein Leiden, über das auch sie manchmal zornig ist, obwohl Gott so durch sie wirkt. Oder ein Nick, der seine Kinder nie in die Arme nehmen würden kann. Das ist ja auch ein Leiden. Wie gerne würde er das tun? Er kann seine Frau nicht umarmen, seine Kinder nicht umarmen. Er hat keine Arme. Und das ist ja Leid. Und es ist nicht Gott gewollt. Und Jesus ist zornig darüber. Und wir dürfen es auch. Gott hat keine Freude an all dem sinnlosen Sterben, durch Kriege, durch Hunger, durch Unfälle, durch Krankheiten. Es gibt noch einen Gegenspieler Gottes, der zerstören will. Und der tatsächlich immer noch Zerstörungskraft hat. Jesus ist zornig über das Leiden. Viertens, Gott ist stärker als der Tod. Die Herrlichkeit Gottes erweist sich dann in dieser Geschichte in der Auferstehung. Jesus dankt dem Vater, dass er ihn immer hört, und dann ruft er Lazarus einfach heraus. Er weiß, was der Vater tun will, und handelt entsprechend. Und so wird die Macht Gottes und die Göttlichkeit Jesu sichtbar und seine Autorität. Einige von uns waren am Donnerstag beim Bibliodrama in einer kleinen Gruppe, die es hier in Aachen gab. Es war das letzte Mal. Und wir haben auch eine Heilung gespielt. Und es war sehr eindrücklich. Beim Bibliodrama versetzt man sich in die verschiedenen Gestalten dieser Geschichte hinein. Und das, also man empfindet ein Stück nach, wenn man sich hineingibt. Und es ist immer erstaunlich, was passiert. Und ich habe die Rolle eines Jüngers übernommen und habe mich da hineinversetzt und habe einen Blinden geheilt in diesem Bibliodrama. Und dieser Blinde hat seine Augen aufgemacht. Nicht sofort, sondern so ganz langsam. Und ich weiß nicht, ob ich schon an diese Geschichte gedacht habe, weil ich habe ja die ganze Woche über immer wieder an dieser Predigt gearbeitet. Aber Jesus weiß, dass er, was der Vater tun will. Ich wusste es in diesem Bibliodrama auch. Und das hat mir eine ganz andere Vollmacht gegeben, dann zu beten. Auch in diesem Spiel. Und irgendwie ist es ein Spiel und ist es doch kein Spiel. Da geht so viel ab. Und ich wusste, in dieser Ecke sind diejenigen, die die Botschaft von Gott aufnehmen, in einer anderen werden die sein, die sie nicht aufnehmen. Das hatten wir, war vorher so eingeteilt. Von daher wusste ich, der wird seine Augen auftun. Jesus weiß, was der Vater tun will. Und deshalb konnte er sagen, Lazarus, komm raus. Der war sich ganz sicher. Und Lazarus kam raus. Und die Macht Gottes wird deutlich, dass er letztlich den Tod überwunden hat. Darum geht es ja auch. Es geht nicht nur um Lazarus, sondern es geht darum, dass er letztlich den Tod überwunden hat und dass Jesus dann letztlich doch stärker ist als der Tod und dass er den Tod überwindet. Hier schon mal zeichenhaft und dann einmal endgültig, wenn er wiederkommt. Es wird kein Leid, keine Krankheit, kein Sterben mehr geben. In seinem Reich gibt es das nicht mehr. Und wer das weiß, braucht sich vor nichts zu fürchten. Und damit schließt sich der Kreis zum Anfang. Wie kann eine Annette sagen, dass sie keine Angst hat vor dem Tod, keine Angst hat, nach Jemen zu gehen, keine Angst hat vor Verfolgung, weil sie weiß, dass sie dann bei Gott ist. Weil sie weiß. Hebräer 2,15 heißt es, Jesus erlöste die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang Knechte sein müssen. Ich lese es nochmal. Jesus erlöste die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang Knechte sein müssen. Wenn wir Angst haben vor dem Tod, sind wir Knechte. Wenn wir keine Angst mehr vor dem Tod haben, gehen wir ganz anders mit Krankheit, Not und Todesbedrohung um. Nämlich gelassener. Weil wir wissen, wo wir hingehen, wir gehen werden. Wenn wir keine Angst haben vor dem Tod, werden wir andere Prioritäten in unserem Leben setzen, denn wir werden fragen, was hat denn Bestand? Was zählt denn in der Ewigkeit noch? Was will Jesus in unserem Leben? Wenn wir keine Angst haben vor dem Tod, werden wir uns nicht mehr so verzetteln, werden wir nicht mehr alles mitnehmen müssen. Wir werden nicht mehr alles reinquetschen müssen in unser Leben. Wenn wir keine Angst haben vor dem Tod, werden wir getroster umgehen. Damit sind wir getrösteter, wenn wir einen lieben Menschen verloren haben. Meine Mutter ist Freitag vor einem Jahr gestorben und es ist so ein Unterschied. Wenn ich denke, wie die letzten Tage waren, dann werde ich wirklich wütend. Ich werde wütend auf die Leute im Krankenhaus, weil sie nicht gut versorgt haben, weil sie eine Fehldiagnose gemacht haben, weil sie Fehler gemacht haben. Aber wenn ich denke, dass sie jetzt bei Gott ist, dann kommt der Frieden hinein. Dann kommt der Frieden in und dann denke ich, gut, Jesus, du hast sie erlöst, sie war so alt und die Gebrechlichkeiten, die sie hatte, die sind jetzt nicht mehr. Und ich habe Frieden. Es ist so ein Unterschied. Wie kann es gehen, dass die Angst vor dem Tod kleiner wird, dass sie uns nicht mehr zu Knechten macht? Ich denke nur durch eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Je näher wir ihm sind, das kann ich von mir sagen, desto mehr weicht diese Angst vor dem Tod. Ich bin nicht frei vor Angst vor dem Tod. Aber wenn ich dann ihm nahe bin, dann weicht diese Angst, dann geht sie zurück. Und deshalb muss ich mich immer wieder aufmachen zu ihm und kann mich aufmachen zu ihm. Und dann kommt Frieden und dann kommt Ruhe, wo vorher vielleicht irgendwie Panik war oder etwas anderes. Lasst uns dafür beten. Jesus, bitte schenk uns das, dass unser Leben dir dient. Dass wir, wenn wir enttäuscht sind darüber, dass du etwas nicht genauso tust, wie wir es uns wünschen, dass wir dann trotzdem an dir dranbleiben und dass wir uns von dir gebrauchen lassen, dass du die Situation, auch wenn sie sich nicht verändert hat, dass du sie gebrauchen kannst. Für dich. Dass Menschen dich kennenlernen. Dass du Menschen begegnen kannst. Durch uns. Genauso wie durch Chan, durch Nick, durch Joni und viele andere. Vater, und ich bitte dich, dass die Gewissheit, dass du lebst und dass du uns Leben geschenkt hast in Ewigkeit, dass das uns erfüllt und dass wir so leben können. Prioritäten setzen können. Uns auch einsetzen können gegen das Unrecht und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und gegen all das, was zerstörerisch ist und Tod bringt. Gib uns diese Nähe zu dir, Herr. Erfüll uns mit deinem Geist. Erfüll uns mit übernatürlicher Freude und übernatürlichem Frieden, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Amen.